ist eine neue Folge des Podcasts Personalmanagement und ich spreche heute mit Christian Gründling über Veränderungsprozesse in der Arbeitswelt. Da vor allem mit dem Fokus auf dem Thema Wertschätzung. Das meinen wir einmal dem gegenüber, der Arbeit leistet, aber dann auch dem gegenüber, welchen Wert Arbeit für uns selber haben kann. Und Christian Gründling ist Regisseur und Dokumentarfilmer und beleuchtet genau das in seinen Arbeiten ziemlich eindrucksvoll, wie ich finde. Vielen dürfte auch sein Film Die Stille Revolution ein Begriff sein und ich freue mich wirklich sehr, dass er heute Zeit sich genommen hat und mit mir über diese Themen spricht. Hallo Christian, schön, dass du da bist.
Grüß dich, ja, danke für die Einladung.
Wenn wir uns diesem Thema nähern, ich habe gerade schon gesagt, du arbeitest als Regisseur und Dokumentarfilmer, hast dich auch viel mit dem Thema beschäftigt. Vielleicht kannst du ein bisschen was aus deiner Perspektive erzählen. Warum hast du dich diesem Bereich genähert, also gerade auch dieses Spannungsfeld alte und neue Arbeit?
Ja, ich glaube, das Spannende ist, dass ich eigentlich selbst so eine gewisse Transformation durchgemacht habe. Ich habe ja als Werbefilmer gearbeitet. Wenn man an Werbefilm denkt, man kennt das vielleicht, wenn man durch die Straße fährt und so ein Filmset sieht, da sind immer 3, 4, 5 LKWs, die Straßen werden gesperrt, es gibt große Steiger, die aufgebaut werden, um irgendwie auszuleuchten. Wenn die Sonne nicht scheint, dann baut man sie künstlich nach. Insofern war ich es eigentlich gewohnt, so auch vom Selbstverständnis her, dass man alles irgendwie schön machen kann, ne? Durch eine schöne Verpackung. Also ich habe mal gesagt, dass ich so eine Art Verpackungskünstler war, der gibt mir egal welches Produkt, wir machen eine schöne Story drumherum, eine schöne Verpackung, dann passt das. Und ich muss sagen, ich habe mich selbst so auch ein bisschen in dieser Verpackung erlebt, ne? Ich habe so ein bisschen so, ich weiß nicht, ob der eine oder andere das auch mal erlebt hat, mich selbst so ein bisschen verloren, kann man fast sagen, so in dieser Verpackung. Und was ich selber gar nicht wusste, dass dieser Idee von Verpacken und Schönmachen auch so eine gewisse, ja fast schon so eine gewisse Lebensphilosophie zugrunde lag. Also ich habe mein Leben so ein bisschen erlebt, als wäre ich so, würde ich im Zug fahren, der nach oben geht, ne, und ich sitze da im Maschinenraum und bin ständig am Kohle reinschaufeln. Sobald ich aber aufhöre zu schaufeln, ne, fährt der Zug zurück und droht vielleicht sogar ja ganz abzustürzen sozusagen. Das heißt, ich habe so ein bisschen mein Leben, meine Arbeit als sehr anstrengend empfunden, aus der Idee heraus, dass, ich würde mal sagen, so wie ich bin, so wie es ist sozusagen, dass das eigentlich nicht okay ist, aber ich kann mit einem großen Aufwand, kann ich sozusagen ein Drumherum, ne, die Verpackung erzeugen, um sozusagen attraktiv zu sein. Und das ist lustig, weil sich das, wie man Werbung begegnet ist, so bin ich mir selbst auch begegnet und habe mich so ein bisschen verloren. Und ich habe dann überlegt, ja, kann ich denn überhaupt mit dieser Haltung eigentlich weitermachen, ja? Und habe dann, ja, bin da was fast für 2, 3 Jahre, habe ich mich so ein bisschen ausgekoppelt, ne? So ein bisschen so eine Art Sabbatical, war in Indien, habe meditiert, bin über glühende Kohlen gelaufen, habe diverse Seminare, Workshops gemacht, um mich wieder so neu zu finden. Und aus dieser Idee heraus, ich sage jetzt mal, dem Leben auch mit einer gewissen Leichtigkeit zu begegnen, also wirklich sehen, was ist und nicht immer sozusagen so eine Maskerade aufrechtzuhalten, habe ich einen Unternehmer damals kennengelernt und der hat mir spontan gesagt, das war der vielleicht für einige bekannte Bodo Jansen, ein Unternehmer, der eine Hotelkette hat an der Nord- und Ostsee, da glaube ich Marktführer so im 4-Sterne-Bereich, circa 700-800 Mitarbeiter, ich weiß gar nicht, wie viele es aktuell sind. Und der wollte seinen Mitarbeitern erklären, was er vorhat mit dem Unternehmen und hat spontan gesagt, wir haben uns auf einem Kongress für positive Psychologie in München kennengelernt über einen Freund. Er hat gesagt, du Christian, komm nochmal mit, nimm deine Kamera mit und schau dir mal an, was passiert. Ich weiß noch gar nicht, was wir vorhaben. Das ist dann wie so eine Art Kurzfilm-Idee, die da entstanden ist. Und gesagt, getan, wir haben die Sachen gepackt. Erstmals sozusagen in meinem Leben, ich habe kein Storyboard gehabt, kein Drehbuch, auch kein großes Team, auch kein großes Licht. Also wir waren, glaube ich, zu dritt und haben angefangen, ja, wie dokumentarisch zu arbeiten. Der Unterschied, kennen ja manche, zwischen einem fiktionalen Film, Spielfilm oder auch Werbung ist, das eine ist sehr, man weiß genau, was man will, man weiß, wo man hin will, man hat das Ziel direkt vor Augen, hat ganz klare Storyboards, alles ist festgelegt und du versuchst mit einem großen Aufwand das zu erzeugen. Das ist sozusagen fiktionaler Spielfilm, Kinofilm, wie man es kennt, oder eben auch Werbung. Dokumentarfilm ist eigentlich, du hast so ungefähr, du hast einen Protagonisten, du hast vielleicht einen Ort, du weißt auch vielleicht, welchen Zeitraum du jemanden begleiten möchtest und dann beobachtest du einfach, ne? Du beobachtest einen Prozess. das ist Dokumentarfilm. Also du bist mit einer ganz anderen Haltung, gehst du ran. Also eher so der beobachtende Begleiter, würde ich fast sagen. Und ja, das war sozusagen ja die lange Antwort auf die Frage, wie bin ich zum Dokumentarfilm gekommen? Mhm. Das war ein Experiment eigentlich. Ich habe mich fast so ein bisschen nackt gefühlt. Ne? Normalerweise hat man da Regieassistenz und Script Continuity und eine Kostümabteilung und eine Props-Abteilung und eine Baubühne und man legt Kameraschienen aus. Und dann hatte ich irgendwie drei Leute, also wir waren insgesamt zu dritt mit mir, zwei Mitarbeitende. Also so ein kleines Team hatte ich noch nie. Und wir haben einfach beobachtet. Und das fand ich ganz spannend, dass eigentlich durch dieses fehlende Ziel eigentlich, fehlende Drehbuch, man wird dann sehr es wird alles sehr nahbar, man kommt sehr in den Moment hinein. Ne? Mhm. Das heißt, wenn ich vorher bei irgendwelchen Imageprojekten Vorstandsvorsitzende vor der Kamera hatte, da hat man drei Wochen vorher die Fragen geklärt, hat die Antworten schon festgelegt und die CEOs saßen dann mit Schweißperlen auf der Stirn und haben versucht, diesen Text zu reproduzieren, was ihnen teilweise nur gelang. Und so ist man ans Filmemachen rangegangen. Wenn du gar nicht genau weißt, wo du hin willst, kann man auch ein Gespräch beginnen mit, ja, wie geht's dir? Über was wollen wir sprechen? Und das war dann ganz lustig, dass dann ja eine ganz neue Nähe entstanden ist. Und man hat also auch seine ganzen Menschen um sich herum, ich glaube, Gerald Hüther hat es in einem meiner Filme mal gesagt, ne? Man objektifiziert nicht die Menschen, also man macht sie nicht zum Objekt seiner Bedürfnisse. Also ich möchte jetzt, dass du das ungefähr sagst und produzierst. Ne? So ähnlich übrigens, wie manche Führungskräfte auch mit Mitarbeitenden umgehen. Die Idee ist, ich möchte, dass du etwas tust und dann kann ich das also mehr oder weniger nett, vielleicht auch rhetorisch geschickt verpackt, so machen, dass du es dann tust. Wenn du aber jemanden als Subjekt begegnest, ne, sozusagen auf Augenhöhe, dann ist es eine ganz andere Gesprächsqualität. Du siehst die Menschen wirklich, du lässt dich auf etwas ein. Und also die Art sozusagen, wie dann dieser Film, der hieß damals Der Obsthalsbohmweg, wie der entstanden ist damals, ist lustigerweise auch, hat eine große Nähe auch zur Frage, wie eigentlich Leadership funktioniert, wie man mit Menschen umgeht und ja, wie auch New Work aussieht, wo Menschen sich eben gewertschätzt fühlen und ja, nicht als Objekt der Bedürfnisse eines Unternehmens verstehen, sondern wirklich als Mensch man denen begegnet. Und so ist ein Film entstanden. Also du musst dann einfach stoppen, wenn ich zu viel erzähle, weil das war dann der die Frage, wie ich zum Dokumentarfilm gekommen bin. Es war dann so, wir haben diesen Film, Der Obsthalsbohmweg, 10 Minuten, kann man auch auf YouTube klicken. Den haben wir mal ins Netz gestellt. Die Idee war ja anfangs, dass wir nur den Mitarbeitenden erklären, was los ist. Wir haben überhaupt nicht an extern gedacht, ne? Und der Film war dann im Netz auffindbar und es kam dann also über Nacht, plötzlich haben dann irgendwie ein paar tausend Leute mehr den Film gesehen und dann nochmal ein paar tausende, dann waren es dann irgendwann fünfstellig. Mhm. Der Film wurde irgendwann von anderen auf Chinesisch übersetzt. Es gab dann eine chinesische Version des Films. Zwischenzeitlich haben wir diverse Awards gewonnen, waren dann auch auf verschiedenen internationalen Festivals mit dem Film und haben uns also total gewundert, Mensch, was ist denn da los in der Arbeitswelt, dass, ich sage es mal, so ein kleiner Film, der mit so einer Leichtigkeit entstanden ist, wo ein Unternehmer eigentlich so ein bisschen von der Zukunft des Unternehmens überlegt, wie er seinen Mitarbeitenden das erklären kann, dass der so viel Aufmerksamkeit erzeugt. Und ja, da haben wir dann festgestellt, da scheint also so eine Sehnsucht da zu sein. Und da waren wir, glaube ich, 2018 war das auch ein gutes Timing, wo man gemerkt hat, da ist irgendwas im Umbruch. Ne? Das ist ja schon viel länger der Fall eigentlich. Aber ich glaube, da hat man es am deutlichsten gesehen, dass da einfach alte, funktionierende Prozesse irgendwie nicht mehr so richtig gegriffen haben. Ne? Die Generation ändert sich eine nach der anderen. Das ganze Thema Purpose, Sinn kam auf, ne? Oder hat von einer Work-Life-Balance gesprochen. Also alles diese Themen. Und darauf haben wir eigentlich eine Antwort gefunden und haben dann einen Film gemacht, der Die Stille Revolution heißt. Den Film, den du vorhin schon auch in der Ankündigung genannt hattest, sind eigentlich völlig überrannt worden aufgrund der Nachfrage. Wir haben dann auch einen Filmverleih gefunden, Der Film war im Kino ein Erfolg, war, also es gibt kaum ein großes Unternehmen, aber auch Mittelständler und viele andere, wo der Film nicht lief, von SAP, Lufthansa, Siemens, Bosch, Telekom, whatever. Ja, und so bin ich eigentlich aus der Rolle des, sagen wir mal, Verpackungskünstler irgendwie hingekommen, mehr so ein bisschen zu dem, ja, zu gucken, was da eigentlich drin steckt. Und das eigentlich mache ich jetzt seit ein paar Jahren, dass ich eigentlich mit einer ganz neuen Haltung auch dem Thema Storytelling oder Corporate Storytelling begegne und wir jetzt für mehrere Unternehmen, arbeite gerade auch mit der Lufthansa zusammen, wir haben gerade mit der Bahn zusammen einen Film gemacht mit dem Titel A Human Right, vorher mit der Haufe Akademie Work in Progress und auch für andere Unternehmen gearbeitet, wo wir feststellen, ist total spannend, wenn man nämlich nicht mit dieser Verpackungshaltung, sondern ja aus so einer inneren Haltung, auch wertorientiert, einem Unternehmen begegnet, ist es spannend zu sehen, was da drin steckt. Ne? Also da geht es nicht darum, sich jetzt schön zu machen, ne, wie beim Make-up, sondern zu gucken, was eigentlich in den Menschen, die in Unternehmen arbeiten, schon drin steckt. Und das ist immer wieder erstaunlich, dass wir das jetzt mehrmals immer wieder aufzeigen konnten mit den Projekten, dass, ich sage jetzt mal, die Schönheit, um meine Geschichte aufzugreifen, ne, die Schönheit steckt eigentlich schon drin. Man muss sie nur so ein bisschen freilegen. Ne? Dieses sich schön machen oder Employer Branding, ja, sozusagen eine Maskerade aufzulegen. So ein bisschen wie, es hat mir letztens ein Kollege erzählt, man kennt es ja, wenn Menschen wenn die zu einem Vorstellungsgespräch gehen, dann guckt man, was man sich Schönes anzieht. Ne? Man macht sich schön sozusagen und präsentiert sich von seiner Schokoladenseite eventuell. Und der Unternehmer, die Unternehmerin, die wissen ja gar nicht dann, wer das eigentlich ist, ne? Weil sobald der erste Arbeitstag ist, kommt man dann so, wie man sonst kommt. Ne? Und ich glaube, das ist auch eine schöne Idee und vielleicht auch eine gewisse Befreiung, dass wir eigentlich, dass wirkliche Schätze eigentlich in den Unternehmen ruhen, teilweise ungehobene, und viele Unternehmen gar nicht wissen, was eigentlich Tolles in ihnen drinsteckt. Und wenn ich sage in Unternehmen, dann steckt es natürlich vor allen Dingen in den Mitarbeitenden drin.
Ja, jetzt hast du ja im Prinzip das von zwei Ebenen beleuchtet, also einmal deinen eigenen Wandel, was jetzt das Thema Arbeit angeht, und dann eben das in Unternehmen, was du beobachtet hast, aus dieser Beobachtungsperspektive, und du sprichst ja auch immer von diesem Prinzip Wertschöpfung durch Wertschätzung, was ich ein sehr schönes sprachliches Bild finde. Was steckt da für dich dahinter? Also gerade auch nochmal dieses Thema Wertschätzung, du hast gerade schon von dem Schatz auch gesprochen. Da ist ein Perspektivwandel in den Unternehmen, einfach die Mitarbeitenden auch weiter nach vorne zu stellen, also die Person tatsächlich auch in den Mittelpunkt zu stellen.
Ja, also ich sage es mal, vor allen Dingen, was nicht damit gemeint ist, ne, ist man kennt es ja so ein bisschen so aus den Anleitungsbüchern, aus dem Management, wo man gesagt hat, naja, du sollst die Leute loben, ne? Sowas hat ja auch ein bisschen was Drüberstellendes, ne? Dann holt sich sozusagen der Mitarbeitende das Lob von oben ab und sagt dann so, ich sage es mal, macht Männchen und sagt Danke. Also das ist damit schon mal nicht gemeint, diese Art von Wertschätzung, so nach dem Motto, ich überlege mir jetzt sozusagen eine Art Verhalten, um so zu tun, als würde ich jemanden wertschätzen. Ne? Also ich glaube, das erlebe ich oft in Unternehmen, dass man Dinge eigentlich kopiert und aber irgendwie die Mitarbeitenden feststellen, das ist ja nett gemeint, ja, mit Sicherheit netter, als wenn es jetzt ein harscher Ton ist, aber es ist irgendwie nicht echt. Und wenn wir von Wertschätzung sprechen oder wenn ich von Wertschätzung spreche, dann meine ich eigentlich wirklich eine Haltung. Ja, also eine Haltung, da möchte ich mal ein Zitat von Bodo Jansen aus dem Film nennen. Der hat mal gesagt, die Wirtschaft, also nicht der Mensch als Mittel zum Zweck Wirtschaftserfolg oder Unternehmenserfolg, sondern die Wirtschaft oder auch das Unternehmen als Mittel zum Zweck Menschenerfolg. Und da merkt man, das liegt ja sehr nah beieinander scheinbar, aber ist eine völlig andere Idee eigentlich. Ne? Auch so Worte wie Human Resources suggerieren auch immer so ein bisschen, dass man da so eine Ressource hat, ne? Wie so die, sagen wir mal, etwas übertrieben formuliert, wie die Zitrone, die man sozusagen auspresst. Ne? Man holt die Ressource und versucht, die möglichst gut rauszuholen. Ja? Ich würde vielleicht auch da eher von Human Potential sprechen. Ne? Also dass da eher ein Potenzial da ist, was im Grunde genommen übrigens eh schon da ist, was eigentlich eher nur vielleicht unterdrückt wird von vielen, weil Menschen sich nicht gesehen fühlen. Also diese Idee, um da auch Fritjof Bergmann anzubringen, ne, mit diesem wunderbaren Satz, dass New Work vielleicht das bedeutet, was man wirklich, wirklich, wirklich will. Also das zu tun, was man wirklich, wirklich will, sozusagen seinen eigenen Platz zu finden und aus diesem Platz, den man dann hat, heraus was zu schaffen, was einem Spaß macht, es muss jetzt nicht immer mit totaler Leichtigkeit passieren, aber ja, wo man sich gewertschätzt fühlt, wo man merkt, dass man was bewegen kann, wo man was gestalten kann, wo man mit anderen Menschen irgendwas Tolles bewegen kann, was Sinn macht. Mhm. Und das ist eine ganz neue Haltung, würde ich sagen. Ne? Also nicht jetzt sich zu überlegen, was kann ich tun, damit Menschen noch mehr Leistung geben? Ne? Also was habe ich da für Möglichkeiten? Man könnte ein bisschen am Gehalt schrauben, das berühmte Bällebad, was zitiert wird, oder der Kickertisch oder Massage, Yoga, alles. Selbst ein Klosterbesuch kann also eigentlich dementsprechend missbräuchlich eingesetzt werden, wenn man nur etwas tut, um sozusagen die Verpackung drumherum sozusagen noch schöner zu machen. So, komm zu mir, hier ist eine Menge geboten, sondern es ist die Haltung. Und ich glaube, dass Mitarbeitende das spüren. Selbst wenn es gut aussieht, sie spüren, ob etwas ernst gemeint ist, ob es echt ist. Und das meine ich mit Wertschätzung. Also Wertschätzung in der Form, dass sich Menschen auch wirklich als Mensch gesehen fühlen und ja, dass man also sozusagen alles andere eher so drumherum macht. Ne? Das ist also wirklich eine andere Haltung. Und wir haben festgestellt, dass Unternehmen, die das tun, und das ist auch jetzt nicht so, dass man das einmal macht, ne, so nach dem Motto, wir machen mal einen kleinen Transformationsprozess und nächste Woche läuft das dann besser. Da steckt eine Arbeit dahinter, da steckt auch eine neue Haltung. Und das ist auch vielleicht ein bisschen der Vergleich, wie ich es vorhin gesagt habe, ne, zwischen Verhalten ist so ein bisschen wie die Verpackung, ne? Verhalten kann man schnell, eine Maßnahme kann man schnell machen, ne? Man kann gucken, die setzt man ein, fragt man, was kostet die, wie lange dauert die, wann haben wir ein Ergebnis. Aber eine Haltung, das ist etwas, das ist wie so ein kleines, ja, auch wie Kultur auch eine Haltung widerspiegelt, ne? Du kannst auch eine Kultur, die im Unternehmen da ist, nicht von heute auf morgen verändern. Und es gibt Unternehmen, die kamen zu mir und haben gesagt, komm Christian, helf uns doch mal, lass mal irgendwie ein Projekt machen und mal unsere Kultur verändern. Was kostet denn das und wann ist die fertig? Ne? Daran versteht man, dann wird sozusagen mit einer alten Denke eben versucht, etwas Neues zu schaffen. Und da merke ich, sind viele Unternehmen gerade so ein bisschen am Struggeln, weil sie feststellen, dass diese alte Denke eben nicht mehr so richtig funktioniert. Ne? Gerade jetzt in Zeiten, wo es für andere auch wirtschaftlich so ein bisschen, sagen wir mal, um die Wurst geht, da wird man dann noch zaghafter bei solchen Kulturprojekten. Und genau da wäre es eigentlich der richtige Zeitpunkt, sich mal selber in so einen Reflexionsraum zu begeben und sich zu fragen, ja, wie das Bodo damals in dem Film gemacht hat, bin ich eigentlich eine gute Führungskraft? Was heißt eigentlich Führung? Wie geht das denn? Das ist auch immer sehr spannend, dass wir festgestellt haben, dass viele Menschen glauben, dass das, was für sie privat selbstverständlich ist, dass es im Unternehmenskontext sofort wegfällt. Ne? Das ist ja beispielsweise auch für manche überraschend, dass die Filme, die ich mache, dass sie oft sehr emotional sind und sehr berühren. Und man sagt, ja, es ist doch irgendwie zum Wirtschaftskontext, was ist denn da mit Gefühl? Das hat doch gar nichts verloren. Und genauso wie wir erlebt haben, dass Menschen denken, sobald sie sozusagen, um mal dieses klassische Bild das gibt es zwar so nicht mehr, dieses Abstempeln, die Stempeluhr, aber sie gibt es vielleicht noch gedanklich, manche führen sie auch gerade wieder ein. Das heißt, ich bin sozusagen der private Mensch, Christian. Sobald ich aber im Unternehmen bin und da abgestempelt habe und auf meinem Arbeitsplatz bin, bin ich nicht mehr Christian mit meinen Werten, meinen Überzeugungen, sondern ich lege mir eine Maskerade an, ich verstelle mich, ich verbiege mich und ja, bin dann sozusagen das Objekt der Bedürfnisse des Unternehmens und muss dann irgendwie funktionieren. Ja, und die doch immer wieder dramatisch schlechter werdenden Zahlen, die wir jetzt von der bekannten Gallup-Studie immer wieder sehen, was also die Themen Krankheit oder Engagement in der Arbeit angeht, die geben ein wirklich besorgniserregendes Bild ab, wie Menschen anscheinend dem Thema Arbeit begegnen. Die fühlen sich eben nicht wertgeschätzt, die fühlen sich nicht am richtigen Platz und ich glaube, da ist einiges zu tun.
Und das wäre ja im Prinzip auch eine Perspektive auf Haltung von beiden Seiten. Also das ist ja jetzt schon aus dem Unternehmenskontext beschrieben oder sagen wir mal die Ebene Führungskräfte. Aber auf der anderen Seite muss ja im Prinzip auch was passieren. Also dass tatsächlich auch die Mitarbeitenden erkennen, Haltung ist auf meiner Seite wichtig, weil die sind vielleicht einfach eingefahren in diesen Schienen und in diesem Bild, wovon du gerade gesprochen hast. Die erwarten das vielleicht gar nicht, aber einfach zu erkennen, mein Selbstbild muss sich auch ändern als Mitarbeitender, eben durch diese Wertschätzung oder eben auch offen sein überhaupt für diese Wertschätzung. Ist das auch so ein Prozess, den du da beobachtet hast bei der Arbeit?
Ja, also ich denke da gerade auch wieder an den Film. Bodo hat damals den Mitarbeitern zu Anfang, also der hat selber so einen Klosteraufenthalt bei Pater Anselm Grün in Münster-Schwarzach gemacht. Und beziehungsweise auch in Oberzell sind wir gewesen. Aber in Münster-Schwarzach, da hat er dann gesagt, so Leute, nächste Woche geht's ins Kloster. So, und dann haben die Leute gedacht, okay, Ansage vom Chef, ab ins Kloster. Bodo hat dann aber nicht verstanden, dass das, was er so als Einladung gedacht hatte, so ein bisschen so erschienen ist, wie jetzt, okay, Ansage vom Chef, wer nicht mitmacht, muss wahrscheinlich mit Konsequenzen rechnen. Also machen wir das mal. Und schon hast du sozusagen, ja, ich sage jetzt mal, das ist dann so, dass wie die Lemminge gehen die dann hinterher, sind dann auch gar nicht richtig da und haben das Gefühl, sie müssen da jetzt mitmachen. Ne? Das ist gar nicht eine Einladung, sie müssen das machen. Und genau, also das ist zum Beispiel ein Weg, wie er nicht funktioniert. Und natürlich spricht man von Angeboten. Ja, es ist ein Angebot, auf das man sich einlassen kann. Und ja, vielleicht hat es auch was mit Mut und Vertrauen zu tun. Also ich sag's mal andersherum. Wenn Menschen erleben, zum Beispiel, ne, es gibt irgendwie ein Meeting in der Gruppe und es wird dann gefragt, ne, hat jemand noch irgendwie Anmerkungen dazu, ne, von vielleicht einer Führungsperson? Und da meldet sich jemand und äußert mal eine andere Idee, einen anderen Ansatz und der wird dann niedergebügelt, dann ist ganz klar, dass alle am Tisch, die das mitbekommen haben, sich sagen, okay, verstehe. Also hier ist schon mal nicht erwünscht, dass man selber mitdenkt. Und ja, das heißt, man mag gar nicht glauben, mit was für einer feinen Sensorik Mitarbeitende innerhalb von kurzer Zeit feststellen, wie sozusagen der Hase läuft, ne? Und was dann entsteht, ist eigentlich eine Art ja, Sozialisierung im Unternehmen durch viele, viele Erfahrungen, die immer wieder wiederkommen. Und wenn du dann sagst, super, jetzt gehen wir mal irgendwie, was ich was, machen mal ein bisschen Meditation oder wir machen irgendeinen New Work-Prozess. Du stellst aber, was ich, alle 30 Minuten fest, dass immer wieder diese kleinen Stiche kommen, dass du nicht gehört wirst, dass Anmerkungen, die vorsichtig vorgebracht werden, nicht eben wahrgenommen werden, dass eben auch vielleicht ich hatte das gerade bei einem Unternehmen, da gab es so eine Wand, da hat man gesagt, so, wir machen jetzt was Neues, wir machen jetzt da eine Art Wand hin, da dürfen die Mitarbeitenden hinschreiben, was ihnen nicht passt oder Verbesserungsvorschläge. So, gesagt, getan, nach einigen Zögern haben das dann manche gemacht. Und nach einem halben Jahr oder einem Jahr hat man festgestellt, wir haben das gemacht, es gab kein Feedback, es gab keine Konsequenz und diese Anregung wurde überhaupt nicht umgesetzt. Ne? Was passiert als nächstes, wenn die Leute sagen, habt ihr wieder Vorschläge? Na, du bringst gar keine mehr, du schreibst da auch nichts mehr hin, weil du gelernt hast, ja, passiert sowieso nichts. Ja, so. Zum Beispiel, das sind Prozesse. Ne? Also man muss da wirklich sehr, sehr feinfühlig sein und gucken, wie denn sonst so die klassische Zusammenarbeit funktioniert. Also, wenn auch alle Mitarbeitenden zusammenkommen und dann kommt der Chef, die Chefin, 5 Minuten später und legt dann los. Na klar, was lernst du daraus? Das steht natürlich Distanz, ne? Das ist, wenn du, wie bei manchen Unternehmen, ich hab letztens ein Unternehmen besucht und hab nach dem Parkplatz gesucht. Ich habe dann in einer Parkgarage was mir zugeteilt wurde, ein Parkplatz, wie alle Mitarbeitenden geparkt und habe dann festgestellt, dass umso näher man dem Unternehmen, dem Sitz, dem Eingang kam, umso höher waren sozusagen die, hat man geparkt, ne? Also sprich, die entsprechendes Führungspersonal hat sich dann sozusagen im Laufe der Jahre die besten Parkplätze ergattert. Und man sieht dann sozusagen, nachdem man dann, was ich meine, hat dann so 10 Minuten zu laufen und man, umso näher man kommt, sieht man dann also die ganze Zeit die anderen Parkplätze von den höheren Positionen. Ne? Also das sind so Kleinigkeiten, die man wahrnimmt, wo du merkst, wenn du dann ankommst, wir machen mal so einen kleinen Change-Prozess oder wir machen so ein tolles Wochenende im Kloster oder wo auch immer, dann merkst du, wenn im Alltag ständig erlebt wird, dass gegen diese Grundwerte, die man sich eigentlich so wünscht und vorstellt, sozusagen verstoßen wird, dann, ja, dann ist es wie so ein kleines zartes Pflänzchen, was sozusagen vorsichtig mal, ne, mal rauslugt und dann aber sofort wieder zusammenzuckt. Oder ich sage es mal, weiß nicht, ob man dieses Bild einer Schnecke im Schneckenhaus, ne, wenn, da guckt man mal vorsichtig raus und wenn man dann gleich wieder merkt, na, ist ja doch nicht so gemeint, zack, ist wieder vorbei. Also da heißt es wirklich konsequent und auch mal gucken, wie denn so die Prozesse sind im Unternehmen, ne? Wie ist das denn so? Gibt es denn wirklich eine Fehlerkultur, die wirklich als solche gelebt wird? Ja, ist denn der Widerspruch wirklich erlaubt? Ja, was heißt es denn, wenn jemand wirklich widerspricht? Oder gibt es da Konsequenzen? Und ich meine, na, und wenn dem eben nicht so ist, dann hast du eben so einen kleinen Kreis von, ich übertreibe es mal ein bisschen, von Speichelleckern um die oberste Führungskraft. Und alle, die neu ins Unternehmen kommen, brauchen 3-4 Wochen, bis sie auch wieder glatt gebügelt sind. Und man hat da eben ja eine homogene Schicht an Menschen, die ständig nur gucken, wie sie sich anpassen können und wie sie gefallen. Und ja, und diese homogenen Kulturen, die sind nicht gerade sehr widerstandsfähig, ne? Das ist auch ein schönes Beispiel, wie wenn man hier auf der Landstraße fährt, wie ich es vorhin gemacht habe, und sieht ein gleiches Feld nach dem anderen oder ein Wald nach dem anderen, wenn dann der Borkenkäfer kommt, dann ist der ganze Wald schnell dahin. Oder wenn dann ein Sturm reinfegt, dann sind die Kiefern alle platt, ne? Das ist jetzt auch gerade in Berlin, habe ich das zumindest gesehen. Da reicht ein kleiner Windstoß. Und wenn du eben eher diesen, ich nehme jetzt mal, ja, vielleicht diesen Urwaldgedanken, ne, wenn du von so einem Durcheinander siehst, dann ist es erstmal scheinbar schwieriger zu handeln, ne, auch für die Führung, weil du hast die Unterschiedlichkeit, du hast die Vielfalt, du hast die gegenseitigen Meinungen, du hast unterschiedliche Kulturen, du hast vielleicht auch Prozesse, die etwas länger dauern. Aber das sind die Dinge, die meines Erachtens und auch was die Forschung sagt, widerstandsfähiger sind. Und ja, auch gerade was so Innovationskraft angeht, auch die Dinge, also wir erleben ja gerade auch kollektiv, zumindest gefühlt, finde ich auch spannend, wie du das siehst, gefühlt erleben wir gerade, wie ein Erfolgsmodell, was über Jahrzehnte sehr, sehr gut funktioniert hat, ja, scheinbar nicht mehr so gut funktioniert. Ne? Das heißt, wir haben, glaube ich, in den letzten Jahren doch sehr aus der Vergangenheit, aus den Erfolgen der Vergangenheit gelebt. Und jetzt geht es in Unternehmen darum, ja, ich sag's mal wieder, in den Moment, ins Jetzt einzutauchen, ne, nochmal neu zu denken. Und da braucht es auch Menschen, die anders denken, die auch mal ihre Meinung sagen, Menschen, die gehört werden. Da braucht es auch eben, ja, Innovationsprozesse, die wirklich auch den Namen verdient haben. Und weil doch schnell das Neue, wie wir es kennen, vom Alten wieder vereinnahmt wird. Ne? Das Neue ist die Gefahr des Alten. Oder für das Alte, und die alten, gerade beschriebenen, ja, hierarchischen Prozesse oder auch, sagen wir mal, Kulturen, die sich herausgebildet haben, die mögen es halt auch nicht, wenn jetzt hoppla hopp irgendwie eine neue Position, eine neue Abteilung kommt, die vielleicht das alte System bedroht. Ne? Und da merkt man eben, haben es Unternehmen schwer, sich an das Neue anzupassen. Ja, und das geht es eben auch jetzt aufgrund des Wettbewerbs, wie wir ihn gerade erleben, auch international mit Asien etc. Da müssen wir wirklich dieses wertvolle Potenzial der Mitarbeitenden, das müssen wir wirklich, diesen Schatz müssen wir heben. Weil das ist das, was, glaube ich, wirklich den Unterschied macht.
Ja, also ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, also es ist diese Entwicklung, die du auch beschrieben hast. Es gibt aber auch einen gewissen, ja, Druck, würde ich mal sagen, durch die Rahmenbedingungen, ist zumindest mein Gefühl, dadurch, dass sich der Arbeitsmarkt auch einfach verändert hat. Ja. Also Unternehmen werden schon fast dazu gezwungen, sich den Mitarbeitenden oder den potenziellen Mitarbeitenden gegenüber anders zu verhalten. um tatsächlich auch dieses Potenzial überhaupt erstmal heben zu können, also da auch in einen Austausch zu kommen. Also auch diese Rahmenbedingungen muss man da mit berücksichtigen. Das ist ja auch nochmal eine Herausforderung dabei.
Absolut. Ja, ich habe gerade mit jemandem auch von einer Airline gesprochen. Also da gibt es, jetzt gibt auch diesen Witz, Agilität sehr gerne, aber bitte nicht bei meiner Herz-OP und nicht, wenn ich im Flugzeug sitze. Ne? Mhm, so nach dem Motto, jetzt lassen wir heute mal die Praktikanten und den Praktikanten ran. Dass gerade bei Unternehmen, die dann auch noch eben vom Produkt her da entsprechend gefordert sind und ganz klare Prozesse oder auch Qualitätsprozesse einhalten müssen, ist es eine besondere Herausforderung, dass sie eben die Kultur aber trotzdem sozusagen eigentlich agil gestalten müssen, den Mensch im Mittelpunkt rücken, gleichzeitig aber natürlich Prozesse einhalten und die Qualität einhalten. Das ist eine Herausforderung für manche Unternehmen, ja.
Ja, ich glaube gerade auch für viele Führungskräfte. Einmal, die natürlich aus der sozusagen alten Welt kommen, wie du es gerade beschrieben hast. Aber generell natürlich auch immer sich selber zu reflektieren, auch selber auf sich selbst zu achten, das einzuhalten, weil das ist ja wirklich schon irgendwie ein Wechsel im Mindset. Also dieses klassische Führungsbild, das verschwindet ja im Prinzip. Also man nimmt sich ja eigentlich mehr zurück noch als Führungskraft.
Absolut. Also ich meine, das Schönste ist natürlich, wenn eine Führungskraft vielleicht daran arbeitet, von der Idee her sich überflüssig zu machen. Ne? Und das ist, glaube ich, das sind die Führungskräfte, die dann auch, oder auch, weiß ich, im Mittelstand sind es vielleicht auch sozusagen Geschäftsführer, die dann, wie hat es einmal mal gesagt, nicht im Unternehmen, sondern am Unternehmen arbeiten. Ne? Also sozusagen, wenn du ständig eigentlich mit verschiedenen Handwerkszeugen versuchst, sozusagen die Leute zu motivieren und bei der Stange zu halten, dann ja, hast du eben keine Zeit, dich um die Dinge zu kümmern, die vielleicht eigentlich viel wichtiger wären, ja, dass du eben ja, Innovationsprozesse anleitest, dass du mal guckst, was macht denn das Ausland, was machen denn andere Unternehmen, ne? Wie machen das die Chinesen, was können wir davon lernen? Und ich glaube, das ist eigentlich eine viel schönere Idee, wenn ja, sich Führungskräfte auch mehr so als Moderatoren verstehen, als Ansprechpartner, vielleicht sogar als Potenzialentwickler. Das war auch mal ein schönes Wort. Und nicht als jemand, der, sagen wir mal, die Energie da reinsteckt, zu kontrollieren und die Leute anzutreiben, ja, irgendwelche Quartalsziele zu erreichen. Ich weiß, dass es gerade in solchen Zeiten eine besondere Herausforderung ist, aber ich denke mal, wir erleben eine Zeit, der wo vieles gleichzeitig passiert. Ne? Auf der einen Seite sind Wirtschaftsmodelle unter Druck und man muss natürlich auch irgendwelche Zahlen liefern, das ist völlig klar. Und gleichzeitig und auch, ich würde mal sagen, unwiederbringlich ist ein neues Selbstverständnis entstanden, auch der Mitarbeitenden. Als Menschen, die wirklich als solche gesehen werden wollen, die ihren Platz haben wollen, die vielleicht auch mal viel flexibler sind, die auch mal wechseln wollen. Also ich weiß nicht, ich kenne die Zahlen nicht auswendig, aber ich war auch überrascht, wie viele Menschen gerade auch über einen Arbeitsplatzwechsel nachdenken. Vielleicht auch, wenn sie gerade sich eben nicht so gesehen fühlen. Das ist eine gigantische Zahl. Und wir kommen ja kaum hinterher, ne, die sozusagen erforderlichen Arbeitsplätze, die wir brauchen, zu besetzen. Viel aufwendiger ist es natürlich, ja, sozusagen die Stammmitarbeiter auch zu ersetzen, die auch wirklich sehr wertvoll sind.
Ja, genau, das ist ja dieses Thema der inneren Kündigung. Über das Thema haben wir ja auch schon im Podcast in einer früheren Folge gesprochen, wo einfach viele Leute genau deswegen sich abgehängt fühlen, weil, wie du es beschrieben hast, werden nicht gehört oder werden kurz gehört, aber dann nicht wertgeschätzt. Also genau diese Prozesse, die du beschrieben hast, sind ja genau dann eben die Auslöser dafür, dass man sagt, okay, das war es hier eigentlich für mich. Ich gucke jetzt nach was anderem. Und das ist natürlich dann einfach auch gefährlich für das Gesamtgefüge im Unternehmen.
Absolut, ja. Ja, es gibt so ein schönes Beispiel. Ich glaube, das hat mir mal der Herr Sattelberger erzählt, damaliger, ich glaube, auch Personalvorstand von Lufthansa und ich weiß nicht, war der nicht auch bei Daimler. Zumindest hatte der ein Beispiel erzählt von einem Phänomen von Feuerwehrleuten bei Waldbränden in den USA. Vielleicht kennst du auch den Spruch. Ich habe einen Teil davon im Film auch. Da sagt er, drop your tools, werf dein Handwerkszeug weg und spring in neues, kaltes Wasser. Und dieses besagte Phänomen beruhte darauf, dass man festgestellt hat, dass Feuerwehrmänner bei diesen großen Waldbränden in den USA dass da sehr viele umgekommen sind und ums Leben gekommen sind. Vor allen Dingen, weil sie sich nicht ihrer schweren Kleidung sozusagen, also sie haben da gewisse Schürzen und haben da alle möglichen Äxte dabei und waren dadurch so unbeweglich, ja. Aber sie haben es sozusagen nicht übers Herz gebracht, sich diesen, ja, diesem ganzen, dieser ganzen Beschwerung sozusagen zu entledigen und waren deswegen nicht in der Lage zu fliehen, ja. Das heißt, hätten sie sich sozusagen ihres schweren Handwerkszeug entledigt, hätten sie überlebt. Aber man wollte sich sozusagen im Selbstverständnis dieses Feuerwehrmanns, wollte man sich nicht dem entledigen und ist dann, ja, leider verbrannt. Und das ist ein interessantes Phänomen, was man dann auch ein bisschen managementmäßig untersucht hat, wo man sagt, na, manchmal gilt es eben auch in manchen Situationen, sich seines gelernten Selbstverständnisses zu entledigen oder seines Handwerkszeugs, weil es unter Umständen gerade nicht hilfreich ist und im Gegenteil einen dann sehr schwerfällig macht, wo man dann eben gar nicht mehr so agil und beweglich ist. Und ich glaube, in der Situation sind wir gerade. Ne? Also manche, habe ich das Gefühl, hängen jetzt dann noch mehr am Alten fest. Also ich glaube nicht, dass das die richtige Strategie ist.
Ja. Wenn wir jetzt zum Schluss nochmal auf deine Perspektive schauen, die du einnimmst jetzt im Prinzip als Filmemacher, würdest du sagen, dass das auch vielleicht tatsächlich auch so ein Tool oder ein Medium sein kann für Unternehmen, diese Prozesse auch selber zu erkennen? Also ich meine, du hast ja am Anfang gesagt, du gehst in diese beobachtende Rolle. Das ist ja irgendwie auch so eine Art Spiegel, die du nachher dem Unternehmen dann vorhältst oder auch den Führungskräften, den Mitarbeitenden. Würdest du sagen, dass dadurch, dass du so eine Arbeit machst, auch eben einfach das nochmal offensichtlicher wird für die Unternehmen?
Ja, also das ist total spannend. Also wie ich es vorhin beschrieben habe, gerade bei der Lufthansa, bei der Bahn, bei der Haufe Akademie. Also Film ist ja wirklich ein faszinierendes Medium, weil man hat einmal die Dreharbeiten. Ich habe festgestellt, dass wenn wir solche Prozesse in Unternehmen beginnen, dann ist es also gar nicht nur der Film erst, der dann irgendwie wirkt, sondern bereits bei den Dreharbeiten. Also wir fragen ja dann Menschen, wir gehen mit ihnen ins Gespräch. Das ist ein sehr freier, offener Austausch und sehr wertschätzender Austausch, der da stattfindet. Da beginnt schon was, da bekommen wir das Feedback, dass da bereits das sehr transformationsunterstützend sein kann, wenn man allein in diesen offenen Raum mit diesen offenen Fragen wir den Mitarbeitenden begegnen und die sich dann auch gehört und gesehen fühlen und wertgeschätzt fühlen, auch durch diese Art des Filmemachens. Dann ist es meistens so, dass wir vorab Teile des Films, Ausschnitte, Trailer auch mit Mitarbeitenden zusammen ansehen. Ne? Dann guckt man sich das an, was man gesagt hat. Man ist dann auch wieder in so einem Reflexionsraum und sagt, naja, okay, ist das eigentlich so? Oder ist es nicht so? Stimmen wir zu? Stimmen wir nicht zu? Was sehen wir dadurch? Bis hin dann zum fertigen Film. Und das ist ja nochmal das Spannende. Die Filme, die ich mache, sind oft erst intern gedacht, werden von Mitarbeitenden sehr gewertschätzt, sehr berührend. Es fließen oft auch Tränen der Rührung. Aber es gibt auch es entsteht auch ein großer Verbund, ne, so ein Zusammenhalt dann, wenn man durch so einen Film konzentriert, sozusagen sich selbst und das eigene Unternehmen und den Purpose etc. erlebt. Und das ist dann so attraktiv wiederum, dass es eben auch für andere Menschen, ne, nicht nur für Stakeholder des Unternehmens, sondern auch, ja, wie bei der Stillen Revolution, wie es dann ein Kinofilm wurde, der also wirklich fast so eine Art Standardwerk im Bereich des Wirtschaftsfilms wurde. Oder wie bei Human Right, der läuft gerade international auf Filmfestivals. Und also das ist eine Multiplikation sozusagen. Ne? Also ein ganz spannender Unterschied, wo man früher eigentlich, wenn man sich vorstellt, ne, Imagefilm hat man das, glaube ich, auch genannt, oder Employer Branding Film, Recruiting Film. Diese Filme will im Grunde genommen keiner sehen. Deswegen gibt man eine Menge Geld aus, damit überhaupt jemand diesen Film anguckt. Ne? Der einen dann versucht, irgendwie so ein bisschen manipulativ, dogmatisch da irgendwie von etwas zu überzeugen. Wenn wir aber Filme machen, die von sich aus so attraktiv sind, die also jetzt auch gar nicht irgendwie jemanden manipulieren wollen, sondern die einfach zeigen, was ist, und dadurch auch so eine Attraktivität haben, dann ist es so, dass die Filme bisher wirklich immer wie Magneten sind, dass man die anschauen möchte. Da muss man gar nicht, im Gegenteil, ne, also bei der Stillen Revolution gab es auch wirklich eine große Kinotour oder auch bei der Work in Progress, die ausverkauft war. Das ist eine völlig andere Herangehensweise. Ne? Also nicht die Idee, ich drücke irgendwie etwas in den Markt rein und zeige etwas, damit Leute irgendwie glauben, ich mache ein aufwendiges Make-up, sondern ich zeige mich so, wie ich bin und werde dadurch total schön. Das ist wie so ein Magnetismus, der da entsteht. Und das haben wir jetzt in mehreren Projekten gezeigt. Und ich finde, es zeigt auch immer wieder einen schönen Satz, der Michael Butgereit geprägt hat und mittlerweile auf vielen Postkarten zu lesen ist. Er hat nämlich gesagt im Film Die stille Revolution, ihr sollt aufhören zu glänzen und anfangen zu leuchten. Und das, wenn man sich das mal vorstellt, ne, dass das Glänzen ist ja so ein bisschen wie, ich weiß nicht, wie man das kennt, wenn man sein Auto sozusagen oder so einen alten Oldtimer poliert, dann ist man da ganz schön am Schwitzen, ne? Poliert, poliert, poliert. Wenn du einmal drumherum bist, musst du wieder vorne anfangen, weil da ist das wieder stumpf geworden. Ne? Da kommen wir wieder zu diesem Bild, wie ich es vorhin beschrieben habe, von mir in der Lokomotive, die aufwärts fährt, wo ich immer Kohle nachschippen muss. Ne? Ich muss ständig tun und machen bin auch absichtsvoll, auch das ist wichtig. Also ich bin absichtsvoll und möchte irgendwie, dass ich gesehen werde und bin am Polieren und Machen. Das Leuchten dagegen ist was völlig anderes. Das ist eher was Absichtsloses. Das ist eher so eine Innenschau. Und das ist, ich würde mal fast von so einer natürlichen Leuchtkraft sprechen. Ich glaube, dass alle Menschen und alle Unternehmen so eine innere Leuchtkraft haben. Und wenn wir die freisetzen und auch durch solche Filmprojekte, ja, wenn wir das sozusagen befeuern, dieses innere Feuer, dann hätten wir, glaube ich, auch eine andere Wirtschaft und auch erfolgreiche Unternehmen. Ne? Also wir reden hier nicht davon, von so einem Beiwerk, sondern wir reden von einem ganz neuen Selbstverständnis. Ist übrigens so, dass viele Unternehmen das auch irgendwie spüren und ahnen und wissen, aber sich vielleicht manchmal gar nicht so trauen, sich so zu zeigen. Und wenn so ein Prozess in Gang gesetzt wird, ist es also immer wieder erstaunlich, was da freigesetzt wird, ne? Mit einer ganz anderen Haltung. Es wird was freigesetzt, was schon da ist, nur bisher noch nicht wirklich gesehen wurde. Und nicht das Gegenteil. Ich versuche mit einem großen Aufwand, mit großer Power, ne, so wie diese 5-Licht-LKWs, die ich vorhin beschrieben habe, versuche ich ein ganz tolles, super Bild zu erzeugen. Will keiner sehen, kein Problem. Ich mache dann große Kampagnen. Ich schalte das, ne, früher das Mediabudget überragte ja in der Regel die Produktionskosten. Ne? Also du hast dann irgendwie Summe X für den Film gehabt und das Fünffache fürs Media, damit sich den Käse jemand anguckt. So, und jetzt aber zeige ich etwas, was so schön ist, ja, wo man sich so wiederfindet, was gesehen werden möchte. Und das sorgt für Anziehungskraft. Und es ist toll, das immer wieder zu wiederholen.
Vielleicht können wir zum Schluss jetzt noch einmal auf ein spezielles Thema gucken, wo, glaube ich, sich jeder auch mit beschäftigt. Das Thema künstliche Intelligenz ist natürlich auch im Arbeitskontext angekommen, dass sich viele mit KI beschäftigen. Ist das etwas, was du auch schon beobachtet hast, wo man auch sagt, ich sehe da auch ein Potenzial oder eben natürlich auch auf der anderen Seite eine Gefahr? Wie schätzt du das persönlich ein?
Naja, also es ist natürlich wahnsinnig verführerisch, ne? Ich erlebe mich selber auch, wie man einen Brief mit vielleicht 3 Stichworten sich schreiben lassen kann, wie man gerade was Struktur angeht, das nutzen kann. Ja, toll, verführerisch. Und gleichzeitig, es ersetzt nicht unser eigenes Denken oder unsere natürliche Intelligenz. Also die Idee, dass wir jetzt irgendwie einen Prozess abkürzen können, ne? diesen Reflexionsraum, der auch durch die Filme, durch diese Transformation, durch die wir gehen müssen. KI ist da keine Abkürzung und wird uns das nicht abnehmen. Ne? Das müssen wir selber machen. Und ich glaube, das ist auch etwas, dass Innovationen und wirkliche Innovationen, dass die immer noch vom Menschen kommen, dass die ausprobiert wird, dass durch eine Fehlerkultur sowas entsteht, ja, teilweise durch Zufälle auch, die entstehen. Und diese Idee jetzt zu sagen, dass künstliche Intelligenz ist ja auch nichts anderes als ein Wiedercoin sozusagen des Immergleichen auch, ne, darf man nicht vergessen. Ich habe letztens auch gehört, da ging es um Social Media, dass LinkedIn-Beiträge werden immer ähnlicher. Ne? Es ist immer das immer gleicher, weil keiner mehr drin vorkommt. Ne? Das ist also eigentlich auch fast das Gegenteil von dem, ne? Das immer Gleiche. Also lasst uns, wenn ich davon spreche, dass wir aufhören sollen zu glänzen und anfangen zu leuchten, dann ist diese Leuchtkraft ist schon da in uns. Und eine KI ist sehr schnell eine Fortführung des Alten. Ne? Ich habe da mal, als ich damals erzählt habe von meinem eigenen Transformationsprozess, war ich damals in Indien und hab einen Wahrsager kennengelernt und der hat gemeint, naja, der kann also im Grunde genommen die Zukunft voraussagen. Und ich habe gedacht, ja, das ist ja ein ganz schöner Quatsch. Aber was ganz interessant war, also ich glaube immer noch nicht, dass das wirklich irgendwie geht, aber spannend war, er hat gesagt, er nimmt einfach den Moment, wie er gerade ist, und rechnet ihn linear weiter. Ne? Mhm. Und das hörte sich für mich relativ logisch an, dass wenn du einfach den Moment, wie er gerade ist, linear weiter denkst, dass du dann unter Umständen auch erkennst, wenn jetzt sozusagen Probleme da sind, naja, wenn das jetzt 10, 20 Jahre so weitergeht, dann kann das zu dem und dem führen. Ne? Das ist ja relativ logisch. Mhm. Aber wir haben jederzeit die Möglichkeit, da auszubrechen und eben aus diesem Linearen rauszugehen. Und ich glaube, das ist das, was wir machen müssen. Wir müssen aus dieser linearen Idee, so nach dem Motto, das, was wir gemacht haben, irgendwie logisch weiterdenken, müssen wir rausgehen. Und ich glaube, dass KI eher dazu neigt, das, was da ist, irgendwie nochmal neu zu strukturieren und irgendwie weiterzudenken. Mhm. Da müssen wir ausbrechen, ne, aus dem Immergleichen und unsere natürliche Intelligenz einsetzen und eben bei uns selber als Mensch ankommen. Und dann kann KI natürlich hilfreich sein, wenn sie uns sozusagen von unangenehmen, langweiligen, repetitiven Tätigkeiten sozusagen, wenn sie das für uns übernimmt und wir dann selber die sein können, die sozusagen von sich aus einer gewissen Leichtigkeit heraus auch künstlerisch tätig, innovativ sein können, dass wir Menschen sich begegnen, dass wir Zeit haben, ja, also Thema, gerade ein Unternehmen im medizinischen Bereich begleiten dürfen. Die haben festgestellt, dass ein Großteil der Zeit der Ärzte mit Bürokratie zu tun hat. Ne? Das heißt also ganz, ganz, ganz viel Zeit, die sie eigentlich gerne für einen Patienten hätten, wo man mal die Hand hält, wo man jemanden in die Augen guckt, wo man Zeit hat, mit jemandem zu sprechen, die geht aktuell dafür drauf, für irgendwelche bürokratischen Prozesse, die KI besser machen kann. Das finde ich eine schöne Vision von KI, wenn sie uns sozusagen Zeit schenkt, ja, uns wieder zu begegnen. Und insofern wäre das eine schöne Zukunftsperspektive.
Mhm. Genau, das würde ja auch wieder in diese Richtung gehen. Der Mensch steht im Mittelpunkt und hätte natürlich auch eine ganz andere Bedeutung nochmal dann tatsächlich auch in diesen ganzen Prozessen, so wie du es auch beschrieben hast. Gut, Christian, vielen Dank für das Gespräch. Heute fand ich sehr spannend, sehr spannende Perspektive. Wer sich da nochmal ein bisschen reinarbeiten möchte, auch nochmal reingucken möchte, ich werde die Shownotes auch nochmal die Links packen zu deinen Filmen, dass man da auch nochmal reingucken kann. Ansonsten, wie gesagt, vielen Dank für deine Ausführung heute, wirklich super spannend. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns demnächst mal, dass wir nochmal auch uns nochmal sehen können, auch nochmal dazu austauschen können. Für heute erstmal vielen Dank, dass du dabei warst.
Gerne, hat Spaß gemacht. Danke für die guten Fragen.
Alles klar, mach's gut.
Tschüss.
Tschüss.